Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
In Deutschland ist die AfD zwar sehr, sehr stark geworden, vor allem im Osten von Platz 1, aber weit entfernt. Trotzdem droht dort jetzt auch eine schwierige Regierungsfindung, ähnlich wie in Österreich. Und das sind dann auch gleich die Themen unseres heutigen Schlag den Groß, wie immer mit Eva Schütz.
Schönen guten Abend.
Medienmacherin, die Gerald Groß schlagen soll und das so auch sicher schaffen wird.
Ja, ja, natürlich.
Na sicher wird sie das schaffen, weil wir spielen heute 2-1.
Die Hexen von Eastwick wieder.
Da fehlst du meine Dritte. Erstens das und du pass auf, was du da redest, sonst nenne ich dich noch Giftzwerg und das wollen wir nicht, weil das wäre politisch nicht korrekt.
Nein, das ist nicht korrekt. Ja.
Genau, fangen wir an. Ich fange mit ihm an,
ja,
weil er schätzt ja die AfD so sehr. Und es war ja jetzt die deutsche Bundestagswahl und erwartungsgemäß hat die AfD sehr stark dazu gewonnen. Erwartungsgemäß ist aber auch Friedrich Merz mit der Union Nummer 1 geworden. Was frappierend ist, ist dieser, war zwar auch zu erwarten, aber trotzdem extremes Auseinandergraffen zwischen dem Wahlverhalten in Westdeutschland und den Gebieten der ehemaligen DDR. In diesen Gebieten der ehemaligen DDR hat die AfD teilweise über 40% bekommen. Im Westen ist sie viel, viel schwächer, aber so ist sie halt insgesamt über 20 gekommen. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz zwischen Westdeutschland und ehemaliger DDR-Gebieten?
Also der erste Punkt, ich komme aber zu deiner Frage selbstverständlich. Der erste Punkt ist, die AfD hat sich tatsächlich historisch verdoppelt. Mhm. Und das im 11. Jahr ihrer Gründungsgeschichte bei 20%. So ein politisches Start-up haben wir in Österreich oder in Europa noch nie erlebt, dass binnen von 11 Jahren eine Partei in Wahrheit von 0 auf 20% ansteigt. Der zweite Punkt, die Ampel wurde abgestraft. Ich glaube, das ist relativ klar. Die einst große Sozialdemokratie, nun von Saskia Esken und Olaf Scholz, mausetot mit 15%. Die Grünen verloren, die FDP überhaupt aus dem Bundestag gefallen. Der dritte Punkt ist, die CDU-CSU hat das zweitschlechteste Ergebnis eingefahren in ihrer Geschichte. Und das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Das heißt, die Umfragen, Friedrich Merz ist bei 34-34%, der große Kanzler, lässt sich mit 28,5% nicht abbilden.
Aber wieso die 28,5% in Österreich für den Herbert Kickl waren das genialste, tollste und der Beweis, dass ganz Österreich hinter Herbert Kickl steht? Habe ich wochenlang von euch
Du hast jetzt wunderbar ein Fass aufgemacht. Ich danke dir. Deinesgleichen, die Journalisten sind seit gestern deinesgleichen, die Journalisten, der politmediale Komplex ist der Meinung, Friedrich Merz ist nun der Kanzler, weil er 28% hat. Deinesgleichen sagt aber, Herbert Kickl darf nie Kanzler werden, weil er 28% hat. Na doch nie. Und dann ein Pokerface ein bisschen aufsetzen. Und das wird, niemals würde dir das einfallen, das weiß ich
schon. Ich kann nicht so ein gutes Pokerface.
Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn eine Volkspartei des Konrad Adenauer, des Helmut Kohl, die in Deutschland gerade an der absoluten immer vorbeigeschrammt ist, am Ende nur mehr 28% hat und die zweite Volkspartei, nämlich die Sozialdemokratie, nur mehr 15% hat, dann ist es weitaus dramatischer, als wenn eine freiheitliche Partei, die im Übrigen
okay,
in der Geschichte niemals auf
Frage
Platz 1 war, jetzt auf Platz 1 ist.
Nach dem Osten.
So, und jetzt kommen wir zum Osten. Ja, aber ich möchte es nur mal einordnen. Du willst ja immer alles in Kontext setzen. Das habe ich jetzt einmal für dich ganz fein gemacht. Das ist jetzt der Kontext. Ja, so. Und jetzt sind wir beim Osten und beim
nach
Westen.
Nach der Logik müsste die AfD jetzt den Kanzler
erster Punkt. Also. Erster Punkt. Die AfD hat im Osten massiv gewonnen. Sie ist dort bestens organisiert. Sie sind irrsinnig gut aufgestellt. Zweiter Punkt. Den Menschen im Osten, in den neuen Bundesländern, geht es auch objektiviert durch Daten um einige schlechter in der wirtschaftlichen Situation, im sozialen Verhalten, als den Menschen im Westen. Das heißt, die Fallhöhe ist eine andere. Und daher haben die Menschen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg etc. einen besonderen hohen Protest ausgedrückt gegen diese Ampelkoalition. Und ich glaube auch, dieses Volk im Osten, das ich im Übrigen sehr schätze und respektiere, ist ein freiheitsliebendes Volk, weil sie haben 1989 den Herrn Honecker auch angebracht, sagen wir mal so. Wir sind das Volk, war es damals, der Slogan beim Mauerfall. Und die haben etwas dagegen, wenn plötzlich in Deutschland wieder Mauern gebaut werden und wenn Wähler ausgegrenzt werden. Die haben zuerst Nazi-Diktatur erlebt, dann DDR-Diktatur und die sind seit 1989 sehr wachsam, wenn es darum geht, Demokratie zu zerstören, wie es die deutschen Ampelparteien getan haben.
Eva Schütz, das Bemerkenswerteste in den Gebieten der ehemaligen DDR ist natürlich auch die offenbar Sehnsucht nach einer Rückkehr in die DDR, weil neben der AfD ist ja dort auch die Linke, die Nachkommenpartei der Kommunisten dort, ist sehr stark geworden.
Ja, sind eigentlich die zwei Randparteien sehr stark geworden. Auf der einen Seite die AfD an der rechten Seite und auf der anderen Seite die Linke, logischerweise auf der linken Seite, was auch erstaunlich war, dass genau diese zwei Parteien bei den jungen Wählern von 18 bis 29 massiv gepunktet haben. Da war es umgekehrt. Da war die Linke noch ein bisschen stärker sogar als die AfD. Also man sieht ein bisschen diese Sehnsucht an die Ränder, gerade bei Menschen, denen es nicht gut geht. Das kann man sich da entweder nach links oder nach rechts orientieren. Je nachdem, bei den jungen Menschen ist es sicher auch, dass natürlich die Kandidaten sowohl Alice Weidel als auch die Kandidatin der linken Partei, die ja tätowiert und so weiter, einen deutlich besseren Social-Media-Wahlkampf gemacht haben als ein Herr Merz und als ein Herr Scholz. Also man sieht bei den Jungen und auch bei den ehemaligen Ostländern in Deutschland, wo einfach der Lebensstandard niedriger ist und wo auch der gefühlte Wohlstandsverlust größer ist, wo auch der Lebensstandard einfach niedriger ist, wo halt sehr viele Menschen ja nach Westen Deutschland gegangen sind, wo man sich ein bisschen vernachlässigt und als Bürger zweiter Klasse sieht, da sind einfach die eher polarisierenden Positionen gestärkt worden, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das man überall und auch europaweit beobachten kann.
Da möchte ich dir widersprechen. Die AfD hat im Osten mit 40% die komplette Mitte abgedeckt. Die Linke ist im Osten mit 13,8%. In Wahrheit gleich schwach, im Westen mit 7,8, 13,8. Du, das sind Minderheitenprogramme.
Na, die ist doppelt so stark.
Also 34% hat die AfD in Ostdeutsch, also in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern insgesamt. Ja. Diese 44%, das ist in Thüringen, 34% ist es im Schnitt in Ostdeutschland. Ja. Aber ich gebe dir schon recht, das ist natürlich deutlich mehr.
34 im Schnitt, aber Sachsen beispielsweise.
Sachsen ist höher.
Manche
Thüringen war am höchsten, glaube ich,
mit 44%. Wahlkreis Görlitz von Kruppel 48%. Da gibt es keine CDU-CSU mehr. Also CSU sowieso.
CDU-CSU bei 17% in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern.
Da sind die großen Volksparteien, die ehemaligen, aufgesaugt worden. Warum? Weil sie in Wahrheit auch immer Politik gegen diese Ostländer gemacht haben und sie auch nicht berücksichtigt haben. Im Übrigen finde ich sowieso, jetzt möchte ich einmal mit etwas aufhören, 1989 hat die Wiedervereinigung angefangen und man spricht nur immer von Ostländern, man spricht nur immer von neuen Bundesländern. Ist jetzt bald 40 Jahre her. Was ist da jetzt neu? Wenn man noch immer diesen Geist pflegt, es gibt in Deutschland ein Westen und ein Osten, dann braucht man sich nicht wundern.
Aber die pflegen selber.
Nein, du hast nicht. Nein. Wann warst du das letzte Mal in einem der Ostbundesländer?
Vor 2-3 Jahren.
Ja, also ich war jetzt am Samstag dort und ich muss dir sagen, ich habe dort bei einer AfD-Veranstaltung bin ich aufgetreten, wird dich besonders freuen. Ja,
ich weiß, dass du ein Propagandist bist.
Ja, natürlich, der Propagandist
des Teufels. Aber
Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. 3000 Leute, völlig junge Leute.
Da waren das ist, glaube ich, eher
wirklich junge Leute. Und ich habe mir das genau angeschaut. Also die sind dort sehr stark, auch von der Professionalität. Ich bin schon in vielen Bundesländern aufgetreten, für die AfD, mit der AfD. Und die Professionalität der Parteiorganisation
okay, aber wie erklärst du dir, weil da stimmt natürlich diese Zahlen, 34 im Schnitt im Osten, wurscht wie man es jetzt nennt.
Und 19 im Westen.
Genau, es ist das ehemalige Gebiet der DDR und in Westdeutschland schaut aber die Lage schon wieder ganz anders aus.
Sag ich da, die Fallhöhe. Es ist die Fallhöhe, die dort eine andere ist. Und das ist auch die
also du meinst nur das Soziale?
Ich glaube das Soziale. Der zweite Punkt ist, die Zuwanderungsraten in den sogenannten Ostländern bis auf die Großstädte sind sehr gering. Mhm. Die wollen die Politik der AfD, damit sie eben keine Zuwanderung bekommen, wie beispielsweise in München, wie beispielsweise in Hamburg, wie beispielsweise in Berlin-Neukölln. Die fürchten sich wie der Teufel vom Weihwasser, dass das passiert. So, Und ich glaube, dass daher die AfD mit ihrem Programm Wirtschaft stärken, Handwerk stärken, Mittelstand stärken, Energie, die sprechen sich für die Atomkraft auf, im Übrigen ein Thema, das in Österreich nicht mehrheitsfähig ist, wie wir wissen, aber in Deutschland ist es mehrheitsfähig, die Migrationskiste, das sind Themen, die den Menschen dort unter den Nägel brennen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, sowohl CDU als auch CSU, als auch die SPD haben es nicht verstanden, die Menschen im Osten anzusprechen.
Und auch die Jungen nicht ganz offensichtlich.
So ist es. Wenn man sich dieses die Jungen teilen sich auf. Die Jungen, da gebe ich dir recht. Die Jungen teilen sich auf zwischen der Linken. Die Jungen, die 18- bis 24, 25-Jährigen, sind bei der Linke und sind bei der AfD.
Die Linke, dort ist die Nachfolgepartei der kommunistischen
der SED.
SED, das muss man dazu sagen.
Weil also ich glaube, da ist vielleicht auch so ein bisschen eine Nostalgie zur DDR schon noch vorhanden, weil trotz bei aller Unfreiheit war halt natürlich der Lebensstandard bei manchen höher und es war dieses Versorgungsprinzip, dem man jetzt vielleicht doch auch noch ein bisschen nachtrauert. Ne?
Aber kommen wir kurz zu den etablierteren Parteien, weil das ist natürlich für die SPD, die den Kanzler gestellt hat, tatsächlich ein Debakel. Es ist auch für die Grünen schlecht ausgegangen. Und die CDU, CSU hat knapper gewonnen als gedacht. Jetzt wird wahrscheinlich eine schwarz-rote Koalition rauskommen, geht sich haarscharf aus, weil sowohl FDP rausgeflogen sind als die Partei von der Frau Wagenknecht, so ein Rechts-Links-Mischmasch, es nicht reingeschafft hat, stand jetzt.
Wobei Wagenknecht wirklich knapp war. Ich glaube, diese bei 4,97%.
13.000 Stimmen.
13.000 Stimmen.
Ja. Und so, ja, das ist Demokratie.
60 Millionen. Ja, ja. Nein, ey, haben wir in Österreich auch mal gehabt. Erinnert ihr an die Geschichte mit Reute? Mhm. 13 Stimmen hat in den 90er Jahren die FPÖ vom 41. Mandat getrennt. 13 Stimmen, österreichweit.
Also das ist quasi, aber ich sage, Stand jetzt, sie überlegt zwar jetzt eine Wahlanfechtung, aber Stand jetzt geht sich eine quasi große Koalition in Deutschland aus. Aber was müsste aus deiner Sicht die Politik dort machen, damit sie eben das Vertrauen der Menschen zurückgewinnt, wurscht, ob im Westen oder im Osten.
Ich glaube, Friedrich Merz ist da jetzt in einer relativ unangenehmen Situation, weil er hat Forderungen aufgestellt, dieses 5-Forderungs-Programm, das Gesetz hat geheißen, Gerald, hilf mir jetzt das,
Zuwanderungsbeschränkungsgesetz,
eine deutsche Wortkreation, wir, glaube ich, kaum finden könnten. Sperriger geht es nicht mehr. Ja. Also er hat auf jeden Fall diese 5 Forderungen aufgestellt, wo man jetzt schon weiß, dass er die mit der SPD nicht umsetzen wird können. Die einzige Partei, mit der er sie hätte umsetzen können, das ist eben die AfD. Da hat Friedrich Merz gesagt, mit denen wird er nicht koalieren. Da bleibt er auch dabei. Also er hat jetzt eigentlich ein Parteiprogramm umzusetzen, das er schlicht, ein bisschen eine Parallele zu Österreich, zur ÖVP, nicht umsetzen wird können mit der SPD. Und was er jetzt tun wird, das weiß ich nicht. Ich hoffe, er hat sich was überlegt. Hätte er die Grünen auch noch in der Regierung, wenn das BSW mit der Sarah Wagenknecht hineingekommen wäre, würde es sich noch schwerer tun. Also insofern hat er eh noch Glück im Unglück gehabt, dass er jetzt nur die SPD sozusagen am Hals hat. Aber wie er das jetzt umsetzen möchte, was er da versprochen hat, keine Ahnung. Und dann haben wir noch die ganzen Wirtschaftsthemen, wo man auch sagen muss, auch da wäre es mit der AfD deutlich einfacher gewesen, wie er jetzt Deutschland wieder auf Vordermann bringen möchte, diese Rezession beenden möchte, da wieder Wirtschaftswachstum erzeugen möchte. Also schließt sich mir nicht, aber vielleicht hat er sich was überlegt im Vorhinein. Ich hoffe, er hat das, bevor er nämlich die AfD so kategorisch ausgeschlossen hat und nicht einmal gesagt hat, wir verhandeln mit denen und wenn bestimmte politische...
Hättest du an seiner Stelle mit denen verhandelt?
Na, ich glaube, man muss einfach das auf politische Inhalte herunterbrechen. Aber da wird die AfD dann starke Kompromisse machen müssen. Da kann man auch bestimmte Personen ausschließen, von denen man sagt, man möchte sie da definitiv nicht dabei haben.
Herrn Höcke.
Zum Beispiel, wenn jemand sagt, dieser Ausspruch vom Höcke zum Thema Holocaust-Denkmal, das geht nicht, ich möchte den nicht in der Regierung haben. Ich glaube, man kann das schon so schrittweise tun, das auf einer Metaebene auszuschließen als antidemokratische Partei bei 20% macht wenig Sinn. Und wie er jetzt sein Programm umsetzen möchte, das weiß ich nicht, aber vielleicht hat er einen Plan.
Um mit einem sperrigen deutschen Wort zu antworten, Friedrich Merz läuft Gefahr, in ein Wählerversprechensumfaller, Wählerverratsbetrug-Dilemma hineinzurutschen. Und zwar schlichtweg darum, weil Friedrich Merz versprochen hat, er wird die Zuwanderung begrenzen. Weil Friedrich Merz versprochen hat, er wird die Grenzen kontrollieren. Weil Friedrich Merz versprochen hat, er wird in Deutschland den Notstand ausrufen, damit er quasi entgegen der EU-Richtlinien die Migration in seinem Land in den Griff bekommen. Er hat versprochen, den Einzelfall zu unterbinden, die Islamisten zu jagen und was nicht was alles. Das Problem ist nur, die Sozialdemokraten und die Grünen, von denen er nun abhängig ist, wahrscheinlich von den Sozialdemokraten.
Von den Grünen.
Gesamten. Mhm. Wer weiß, ob er die Grünen dazu nimmt. Die FDP kann er nicht dazu nehmen, ja, um zu einer Mehrheit zu kommen. Bedeutet, dass er in Wahrheit umfallen wird. Daher sage ich ja, der Wahlerfolg des Friedrich Merz mit 28,5% und diese schicksalshafte Situation, sich an die Sozialdemokraten des Herrn Lars Klingbeil oder des Herrn Pistorius zu ketten, ja, ist in Wahrheit der Grundstein dafür, und jetzt sind wir beim entscheidenden Thema, dass die AfD bei der nächsten Wahl stimmenstärkste Partei wird. Ich sag's nur, bevor dann die Isabel Daniel vom Hocker fällt, komatös wird, Schnappatmung bekommt, an Asthmaanfall, zum Zittern und Schwitzen anfängt. Also bevor sie Angst kriegt, ja, und die antifaschistische Allianz ausruft und den Krieg beginnt in Deutschland, sage ich nur eines, Frankreich wird auch fallen, das garantiere ich dir mit Marine Le Pen. Aber zurück zu Deutschland. Ich sage nur, da wird der Grundstein gelegt von Friedrich Merz höchst selbst und Markus Söder, die AfD auf 25, 26, 27% zu pumpen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Die Leute haben jetzt, das war die gleiche Situation, weißt du, an was mich das erinnert? Das war Eierschmäh 2017. Ja? Du und der Basti, fantastisch. So, jetzt nehmen wir ein bisschen, ja, warst du auch dabei. So, seid ihr alle an der Kopiermaschine gestanden, habt so ein bisschen Schlag nach bei Strache.
Ich kopiere nicht mehr.
Ich sage eh nicht, dass ihr mit Durchschlagblätter gearbeitet habt.
Heute ist
mit
der modernen Kopierer.
Jetzt schaut mal, was der Strache und der Haider 20 Jahre gefordert haben. Dann fordert es der Basti. Dann haben die Leute alle den Basti gewählt und nicht die FPÖ. Am Ende hat der Basti seine Balkanroute so offen gehalten wie der Herr Schmidt, sein Hosentitel, wie wir wissen. So, und am Ende, das war die Tragödie. Weil seit 2019 kräht kein Hahn mehr nach Basti Fantasti.
Okay, wir schalten
gut,
jetzt.
Aber
wir schalten jetzt.
Nein, lass sie. Entschuldigung, war ja ein schwerer Angriff von mir.
Kurze Werbepause und danach kann Eva Schütz natürlich den diversen Angriffen von Gerald Groß kontern. Und wir sehen so aggressiv, wie er ist.
Hatte sich
Gerald Groß und die Seinen für die AfD mehr erwartet? Bleiben Sie dran, darüber diskutieren wir gleich weiter.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu Schlag den Groß mit Eva Schütz und Gerald Groß. Und knapp vor der Werbepause hat Gerald Groß ein paar Attacken gegen Eva Schütz losgelassen.
Würde sie niemals attackieren.
Niemals.
Ich muss ja lächeln.
Sebastian Kurz, also halt deinem Niveau entsprechend Mini-Attacken in dem Fall, aber trotzdem gegen Sebastian Kurz und dich und Kopiermaschine und ich weiß nicht, was du wolltest, da noch kurz antworten.
Ja, ich wollte erstens sagen, ich kopiere nicht mehr, weil dafür bin ich schon zu alt, das tue ich generell nicht mehr, aber abgesehen davon steckt natürlich absolut ein Fünkchen Wahrheit in dem, was du hier sagst. Ja? Mhm. Das, was Sebastian Kurz gefordert hat, auch 2017, war natürlich auch das, was die FPÖ schon davor gefordert hat, aber es waren sehr vernünftige und intelligente und sinnvolle Forderungen zu dem Zeitpunkt. Warum haben die Menschen dann Sebastian Kurz gewählt und nicht die FPÖ? Weil man Sebastian Kurz eben nicht diesen rechten nahen Saum mitgegeben hat, weil man Sebastian Kurz geglaubt hat, dass er kein verkappter Nazi ist und weil Sebastian Kurz diese Themen so aufbereitet hat, dass auch der Nicht-Nazi-Rechtswähler gesagt hat, das macht Sinn und deshalb wähle ich ihn. Und insofern ja, es gab Überschneidungen mit der FPÖ, die hat es auch früher gehabt, aber sinnvoll war es allemal zu diesem Zeitpunkt. Und Sebastian Kurz hat es eben geschafft, dieses Nazi-Image, das diese Forderung haben, dass man das auseinandertrennt. Und insofern war es sehr sinnvoll, weil es auch klar getrennt hat, waren diese Ideen ja durchaus sinnvoll. Aber das Schmuddler-Image der FPÖ, das die zu dem Zeitpunkt hatte, das hat er eben nicht gehabt. Und deshalb hat er dann die Wahlen gewonnen.
Aber jetzt Folgendes. Weißt du, was du gerade ganz charmant auf den Punkt bringst? Dasselbe Dilemma, vor dem die Deutschen stehen. Du hast politische Heuchler und Scheinkonservative, die in Wahlkämpfen rechts blinken und nach der Wahl links abbiegen. Freiheitliche Wähler, paar hunderttausend Leihstimmen, haben dem Herrn Kurz 2017 die Stimme gegeben, dass der Herr Kurz die Balkanroute schließt, dass er die überbordende Migration beendet, dass er der Frau Merkel eine über die Rübe gibt, politisch gesehen. Was haben sie gekriegt? zwei Jahre später die Grünen in der Regierung, die den ganzen Wahnsinn ja, fortgesetzt aber Gerhard, haben.
Und jetzt noch einen Trauma kurz für
nein,
alle.
Nein, ich habe überhaupt kein Trauma. Du, ich mag ihn ja irgendwie. Der hat schon herzige Ohrwaschen, da kannst du applizieren.
Aber kommen wir zu jetzt.
Ja, ich bin in der Gegenwart. Und jetzt hast du das deutsche Problem. Jetzt hast du in Wahrheit, die Geschichte wiederholt sich immer. Du hast den Friedrich Merz, der plötzlich einen Monat vor der Wahl, nachdem in Aschaffenburg zwei Menschen umgebracht worden sind, das zweijährige Kind Janis und der 41-jährige Deutsche, der dazwischen gegangen ist, in München während der Sicherheitskonferenz ein zweijähriges Mädchen zusammengeführt worden ist beim Terroranschlag und die Mutter, muss man mittlerweile sagen, schicksalshaft Gottlob mitsterben konnte, damit sie ihr eigenes Kind nicht beerdigen muss. Und dann kommt der Friedrich Merz plötzlich daher und sagt, na, jetzt bin ich der rechte Reicher der Erbten. Und jetzt bin ich wieder Markus Söder. Das ist Obergrenzen fordern. Sie fordern uns alle Obergrenzen. Abschiebungen nach Afghanistan. Überall muss ja abgeschoben werden. Und weißt du, was jetzt in Deutschland passiert? Ich möchte es nur fürs Protokoll hier wiedergeben. In drei Wochen ist das alles vergessen. Und der Herr BlackRock Merz tut genauso weiter. Dort, wo der Sebastian Kurz angefangen hat, mit einer Überschrift, aber mit null Umsetzung. Aber mittlerweile ist mit der Schmuddel-Image lieber am Arsch lieber, sage ich da. Warum? Weil da kann ich mich wenigstens darauf verlassen, dass die, die ich mir jetzt umsetze.
Oder auch nicht, weil das die
Nein!
Oder du kannst dich eben nicht darauf verlassen. Wurscht.
Entschuldige, weil ich auf die Prognosen und die, weiß ich nicht, die Diagnosen von politischen Beobachtern keinen Wert lege. Wenn du zu mir gesagt hast, ich bin ein Rechter, habe ich gesagt, danke, liebe Isabel. Also vielleicht kannst du noch extrem anfühlen.
Die Koalition ÖVP-FPÖ hatte durchaus genau das umgesetzt, was sie versprochen haben. Dass sich die FPÖ und HC Strache mit diesem Ibiza-Video gerechtfertigt oder ungerechtfertigt zumindest genug Stoff geben, dass sie diese Regierung abzutreten hat, das kann es der ÖVP wirklich nur schwer in die Schuhe schieben. Dass es danach nicht mehr sehr viele Optionen gab, das kann es ihnen auch nur sehr schwer in die Schuhe schieben. Also auf den Punkt gebracht, hätte sich die FPÖ ein bisschen normaler verhalten, hätte diese Koalition 5 Jahre gehalten und man hätte all das umsetzen können.
Gekommen. Dass der Heinz-Christian Strache ein Dummkopf war in Ibiza, das steht ja außer Frage.
Nein, bitte, jetzt machen wir nicht auch noch
Ibiza. Aber ich frage mich, warum musste dann Herbert Kickl als Innenminister gehen? Nein. Warum hat der Kurz nicht mit dem Herrn Kickl und dem Herrn Hofer weitergemacht? Was warum? Weil in Wahrheit die FPÖ so wie der Schüssel 2000 über die Klinge springen lassen
ich
wollte.
Das
und das ist das
Mal.
Hauptproblem der österreichischen Volkspartei. Sie will den eigenen Koalitionspartner immer umbringen, um aus dessen Leid zu profitieren.
Aber bei der FPÖ muss sie gar niemanden umbringen, weil die springen schon vom Balkon und von der Brücke, bevor die ÖVP noch hingegangen ist.
Die einzigen, die derzeit von der Brücke springen, ist der kleine Calimero aus Wiener Neustadt. Das ist der Sitzriese, kam gleich groß und breit wie ein Wildschweiner Sitzende, der gerade Bundeskanzler werden will, obwohl er in Wiener Neustadt auf der Regionalwahllisten irgendwo auf 7. Platz angetreten ist. Nur damit wir mal wissen, die sind echt suizidal bei 15%.
Mag sein, aber dass die FPÖ immer wieder gewisse Absacker hat, das musst du schon zugestehen. Also, dass die nicht ihre
kontinuierliche
Performance
hat. Wenn die FPÖ Absacker hat, was hat jetzt gerade die ÖVP?
Na, absolut, aber die Skandale,
so
die FPÖ halt alle paar Jahre hat, die sind halt, was sie sind.
Ein Selbstmord oder was?
Andere Sache. Es ist nicht immer dieses Skandal,
die dass
sie sich selbst umbringen.
Die sind gerade auf dem Weg, Kanzlerpartei zu werden.
Großartig. Kanzler mit 15% in den Umfragen. Ah, ja. Super. Gratuliere.
Ja, da muss ich ehrlich sagen, diese Situation finde ich auch
relativ
unerfreulich.
Ich würde jetzt gerne, weil das ist jetzt alles Traumaaufbereitung heute mit dir.
Dann muss ich das ein bisschen Therapie. Es heißt ja Therapie den Großen.
Ja, richtig. Wir werden das jetzt endlich umbenennen in wirklich Therapie den Großen. Dann ist es passender. Dann werden wir auch irgendwann mal Hilfe dazu nehmen, professionelle. Ich meine nur bei Traumatherapie, weil das scheint ein schweres Trauma, kommen wir zu Deutschland zurück. Ich hatte im ersten Teil den Eindruck, dass du ein bisschen enttäuscht bist. Und ich habe auch, wenn ich mir die sozialen Medien angeschaut habe, den Eindruck gehabt, dass auch in Deutschland einige enttäuscht sind, weil man natürlich hätte annehmen können, J.D. Vance, immerhin US-Vizepräsident, hat mehrfach noch am Tag selber der Bundestagswahl offensiv Werbung für die AfD gemacht, also gesagt, man solle die wählen. Elon Musk hat massiv sich für die AfD ausgesprochen, hat dementsprechende Interviews gegeben, hat die Algorithmen auf X so eingestellt, dass man den Eindruck gehabt hat, die sind auf dem Weg auf Platz 1, wenn man Deutschland nicht gekannt hat. Wie gibt es das, dass sie dann trotzdem jetzt, sie haben sich verdoppelt, ist historisch bestes Ergebnis, aber dann doch nur 20% geschafft haben?
Also der erste Punkt, zu meinen persönlichen Traumata. du sitzt mir jetzt seit Jahren gegenüber, seit 20 Jahren kennen wir uns und du fragst dich, warum ich traumatisiert bin.
Okay, sehr gut.
Also, das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die einzige Heilerin...
Das freut mich, dass ich so...
Die einzige Heilerin, die Heilsame, die mir gegenüber sitzt, ist ja die Eva, Gott sei Dank. So, aber der zweite Punkt, liebe Isabel. Also zuerst regst du auf, dass die Russen Einfluss nehmen. Jetzt nehmen die Amerikaner Einfluss, jetzt passt es da nicht. Jetzt musst du irgendwann einmal entscheiden. Also
es
entweder sind es Putin der Rolle oder dran. Jetzt
Wahlen.
Sind wir beim entscheidenden Punkt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Sind wir d'accord. Der dritte Punkt ist, ich finde auch diese sogenannte Wahlempfehlungen massiv überschätzt. Und wenn mir wer empfiehlt, ich soll wen wählen, dann mache ich meistens das Gegenteil. Das heißt, das, was hier mit Elon Musk da veranstaltet worden ist und der AfD und dem J.D. Vance und das alles, hat auf das Wahlverhalten der Deutschen null Einfluss genommen.
Oder eher einen negativen. Also ich glaube, in Westdeutschland,
um jetzt dazu beizubringen, eher negativ. Ja. Es war gut, ich sage es deswegen, dass es gut war, weil dieses Diffamieren, die AfD wie eine Russenpartei, was Isabels ihresgleichen in Deutschland, also die journalistischen Berufe dort gemacht haben, ja, die gesagt haben, die schauen Putin-Trolle. Das hat sich einmal ausgewalzt, das ist neutralisiert. Weil jetzt, du kannst nicht einerseits Putin-Trolle und Trump-Trolle sein.
Wegen China-Spionage rausgefallen ist, wie heißt der Schnellmeier?
Ja, hat sie bis heute nicht bewiesen, muss ich da leider sagen. Nein, ich sag's ja nur. Ja.
So. Den hat ja die AfD selber
ausgeschlossen. Ja, tut's einmal aufpassen, wer da alles... Schauen wir mal, wie das Geld von den Saudis zum Herrn Benko gekommen ist. Ich sag's ja nur. Gell? Da tun wir dann einmal nachdenken, wer da dafür interveniert hat. Und dann überlegen wir uns, wer wo mit dem Opferstock um geht und sagt, vergeht's Gott. Also, das schaust du einmal bei der ÖVP. Und die ÖVP hat das meiste Geld, hat die ÖVP mit Russland gemacht. Das muss ich da auch mal bei der Gelegenheit sagen. Der Raiffeisenkonzern ist dick, sehr dick im Anus des Herrn Wladimir drinnen
jetzt
gesteckt.
Haben wir
gesehen mit dem eigenen Auge. So, dritter.
Eine Vermischung von verschiedenen
Themen. Aber nur retour. Man muss das ja immer auch in Kontext setzen. Mhm. Auf das legt ja
oder
dieser
zusammenmischen.
So viel Wert.
Oder vermischen.
Das mache ich gerne.
Nein,
ich gebe dir einen Recht. Ich halte diese Wahlempfehlungen. Ich wähle die AfD, ich wähle die CDU, ich wähle die FPÖ, ich wähle die ÖVP. Das halte ich für kontraproduktiv.
Nein,
und schon gar nicht von Amerikanern oder Russen.
Das war nicht nur eine Wahlempfehlung, das war ja mehr. Das war ein direktes Eingreifen in demokratische Wahlen.
Also ich sage wieder voll. Wenn der von mir hochverehrte George Soros in Ländern Stiftungen finanziert.
Ich bin hochverehrt, weil ich eine ganz andere politische Linie habe.
Genau, ich auch. Finanziert dort. Dann ist es plötzlich gute Einflussnahme. Oder der Klaus Schwab oder der Bill Gates. Die sind alle super, wenn sie mit ihren Stiftungen in Europa mal umgehen und Parteien finanzieren und Stiftungen finanzieren
der
und
Bill
Vereine
Gates
und NGOs.
Hat aber nicht Microsoft so eingestellt,
nein,
dass die
da
Algorithmen...
liegst du da und da liegst du jetzt einem Fehler. Und was die Algorithmen betrifft, da hat der Musk gar nichts eingestellt. Das ist ein Nutzerverhalten. Und die Nutzer im Social-Media-Bereich, und das sehen wir in allen möglichen Bereichen,
das war
die Nutzer
nicht
sind...
bei Meta der Fall und das ist jetzt bei X nicht der Fall. Natürlich sind das Algorithmen...
Entschuldige. Du siehst dich auch schon den ganzen Wald voller Nazis. Geh auf Bluesky, dann bist du... Da sind 20 von dir, deinesgleichen dort, da seid ihr unter euch, könnt euch in einer Telefonzelle treffen, zur Generalversammlung von Bluesky, und da könnt ihr in einem Soft dampfen.
Okay.
Ich weiß schon, das ist total schwierig. Du machst da X auf und kommst drauf, hoppla, die sind nicht alle meiner Meinung.
Ich bin ja nicht so wie du und deinesgleichen die Höcke-Partie.
Jetzt bin ich die Höcke.
Die haben nämlich ein Problem mit anderen Meinungen und mit Demokratie.
Ich habe überhaupt kein Problem mit anderen Meinungen. Ich sitze mit den paar Männern zusammen, ich sitze mit der Eva zusammen, ich sitze mit dir zusammen. Ich liebe andere Meinungen. Ich finde gleiche Meinungen total fad, sage ich da.
Eva, ich möchte zum Abschluss dieses Teils, bevor wir dann zu Österreich kommen, und das erklärt vielleicht die Aggression vom Gerald Groß, weil er weiß, dass bald eine Koalition zustande kommt, wo seine Lieblingspartei nicht dabei ist. Ist der Friedrich Merz auch ein bisschen wie Sebastian Kurz in den Inhalten? Also erkennst du da was wieder, weil er versucht ja doch seit geraumer Zeit den Anti-Merkel eigentlich zu geben, viel härter aufzutreten.
Ja. Er ist jetzt das, was Sebastian Kurz schon 2017 war. Also es hat relativ lange gebraucht, bis er draufgekommen ist. Er hat den Kurs der CDU, CSU wieder etwas nach rechts verschoben, weg von Merkel. Das stimmt schon. Er hat dafür allerdings keine Geschlossenheit in seinen eigenen Reihen. Das muss man auch sagen.
Bundestagsabstimmung vor zwei Wochen.
Beispielsweise. Und ich finde dieses Ausschließen überhaupt, diese Diskussion, ob man gemeinsam mit der AfD ein Gesetz verabschiedet, überhaupt eigentlich völlig absurd. Weil wenn ich das in der Sache für richtig halte und ich habe eine demokratisch legitimierte Partei, die mitstimmt, weil es ist, die AfD ist eine demokratisch legitimierte Partei, ja, sie ist im Verfassungsrahmen ansonsten, und das, obwohl sie eh unter massiver Beobachtung steht, und dann diskutiere ich darüber, ob ich das, was ich inhaltlich für sinnvoll finde, überhaupt einbringe, weil ich Angst habe, dass sonst die AfD mitstimmt. Also da fühlt sich das Ganze wirklich ad absurdum, und da muss man dem Gerald Groß recht geben, er stellt Forderungen auf, von denen er ganz genau weiß, dass er sie ohne AfD nicht durchbringen wird. Das ist eigentlich wirklich eine reine PR-Aktion, und ja, das sind auch die Forderungen von Sebastian Kurz aus dem Jahr 2017, allerdings halt gefühlter, ich weiß nicht, sehr viele Vergewaltigungen, sehr viele Gruppenvergewaltigungen, Morde, sehr viele Morde, Terror, tote Kinder und tote Menschen später. Also wenn man bis jetzt, wenn man da noch nicht drauf gekommen ist, dann ist einem ohne dies nicht mehr zu helfen. Allerdings, stimmt, wie man es umsetzen kann ohne AfD, da können wir jetzt uns hinsetzen und uns das anschauen. Ich fürchte ehrlich gesagt, man wird es überhaupt nicht umsetzen können. Und was Deutschland jetzt bekommen wird, wird wieder so etwas
Sebastian
sein.
Sebastian Kurz hat es auch mit der FPÖ nicht umsetzen können, weil
ich find, Sebastian Kurz mit der
Balkanroute wurde geschlossen.
Naja, da gab es schon relativ gute, da sind die Zahlen schon hinuntergegangen, auch was die Migration betrifft. Da waren auch einige
die
Gesetze dabei.
Zahlen waren in der Regierung Kurz, Kickl Innenminister, 2017, 2019, ich hab's ja.
Und 2020 sind sie dann massiv wieder hochgegangen. 2020, glaube ich, gab es mehr Asylanträge als 2017. Das war der absolute Höhepunkt, glaube ich. Ja, doch mit 59.000 2020. Aber 2018, 2019 waren sie relativ gering.
In Prozentsätzen war es in der Zeit von Herbert Kickl relativ hoch. Da geht es um Prozente. 2020 okay, ist es runtergegangen durch die Pandemie, und danach gab es einen...
20, glaube ich, war es extrem hoch.
Nein, darf ich Sie wieder in den Kontext setzen? 2015 waren es 88.340, 2016 42.000, dann kam Kickl, nur mehr 24, 2018 nur mehr 13.000, 2019 nur mehr 12.000, dann Pandemie, 2020 wieder 14.000 Anstieg, 21 40.000, 22 112.000, 23 59.000, und das 24 ist dann noch nicht abgeschlossen bei 24.
Aber es geht um
prozentuell. Die geringsten Asylanträge in der Zeit zwischen 2014 und 2024 in absoluten Zahlen waren zwischen 2017 und 2019 unter Innenminister Kickl und Bundeskanzler Kurz. Das muss man sagen.
2017 war ja noch gar nicht Innenminister. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause. Es ist ja erst 2018 geworden.
Da waren es dann überhaupt nur mehr auf 13.000.
Es ist runtergegangen, aber bereits 2017, weil natürlich nach dem Höhepunkt 2015, wo es die Flüchtlingskrise gab, gab es ja dann
Hättest du die Größe anzukennen, dass mit 12.886 im Jahr 2019, da war er Innenminister, und 2018 mit 13.746.000 die niedrigsten Asylzahlen in den letzten 15 Jahren in Österreich waren, nur in den zwei Jahren.
Es geht ja um den prozentuellen...
Aber wir haben in der Zwischenzeit die Geburtenrate bei 30% gehabt.
Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause, und danach reden wir über die nächste österreichische Bundesregierung weiter, und bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu Schlag den Groß mit Eva Schütz und Gerald Groß, der sich jetzt selber als Propagandist bezeichnet hat in der kurzen Pause.
Meine eigene Meinung.
Ich sage dazu, nein, du bist ja auch ein Propagandist, abwechselnd für die AfD und für die FPÖ, mitunter auch für Viktor Orban und für J.D. Vance.
Also er hat eine klare Ausrichtung, das muss man Gerald Groß
sagen. Ich bin Rechtspropagandist, wenn du das genau wissen willst.
Ja, du bist ja auch ehemaliger FPÖ.
Na wirklich, das war ich auch schon.
BZÖ-Politiker.
Ja, dass ich jetzt kein Antifant bin, das ist überraschend.
Team Stronach bist du dann
nicht
gegangen.
Nein,
okay, da gab es ein paar andere, die sind dann nämlich so viel hin und her gewechselt,
wie die Flöhe,
dass ich quasi die ganzen Wolten und Drehungen gar nicht mehr so mitverfolgen konnte. Na, du hast dich nur zweimal gedreht. Einmal Richtung BZÖ und dann wieder zurück zur FPÖ.
Das ist die gleiche Parteienfamilie, würde ich sagen.
naja, ich erinnere mich, was die wechselseitig übereinander gesagt haben. Egal, langer Rede. Langer Rede, ja.
Bis eine nicht mehr gibt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, genau.
In dem Fall war es das.
Die meisten raufen sich dann aber auch zusammen.
Ja, so ja. Auch manche lösen sich auf. Ja,
manche lösen sich auf und im Fall von FPÖ und BZÖ war.
Honeymoon.
So, war es eine Auflösung.
So, bevor wir Geschichtsaufarbeitung betreiben.
Aufgelöst haben sich auch die Träume von dir und anderen, die der FPÖ nahestehen, dass es bald einen FPÖ-Bundeskanzler geben wird. Wie traurig ja, bist du, dass in den nächsten Tagen vielleicht doch eine schwarz-rot-pinke Koalition kommt?
Aber weißt du, da haben so viele Menschen geweint. Du Freudentränen, ich Trauertränen, mit denen wir den Donaukanal gefüllt haben, ja, und die Gullis dieser Stadt. Aber jetzt einmal retour. Ich weiß, für dich ist das komplett eigenartig. Ich habe den Wolfgang auch schon konfrontiert. Jetzt bist du seit 20, 25 Jahren Innenpolitik-Chefredakteurin und Journalistin. Und dann lernst du plötzlich einen Politiker kennen, der hat Standpunkte, der hat Charakter, der lässt sich bei Verhandlungen nicht über den Tisch ziehen. Und der will tatsächlich sein Programm umsetzen und scheitert an den Intrigen der ÖVP und sagt, nein, ich will nicht der Kanzler ohne Land, ohne Mittel, nicht der Kanzler ohne mein eigenes Programm sein, dann verzichte ich auf den Kanzler. Es hat in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie einen Menschen gegeben, der freiwillig auf den Kanzler verzichtet hat. Herbert Kickl ist der Erste, der sagt, was bin ich für ein guter Kanzler, wenn ich die Lebensverhältnisse der Österreicher nicht verbessere. Natürlich hätte er Partner gefunden, indem er der ÖVP das Bilnercheck-Ministerium, das Innenministerium gegeben hat, wo es dann 40.000 schwarze Polizisten schachern können und die Gurden ausekeln. Na, das hat der Herbert Kickl gesagt, macht er nicht. Aber schau, es ist doch total lustig. Jetzt diskutieren wir seit 30 Minuten über die Schrottampel in Deutschland, die mit 200 km/h gegen eine Wand gefahren ist. Die FDP, also der gleiche blinde, pinke Appendix, Blinddarm da entzündet, nämlich in Deutschland, in Österreich vertreten durch die Neos, gerade aus dem Nationalrat, getilgt wurde aus dem Bundestag. Das wird der Frau Heidel, Meindl-Reisinger nämlich auch passieren am Ende. So, dann die SPD in Deutschland 15% hat, das kann der SPÖ und der ÖVP auch noch passieren, das garantiere. So, in Deutschland geht gerade eine Ampel in die Luft. Der Wähler straft sie ab. Der Wähler stärkt CDU, CSU und AfD mit 54%. Und was macht der Calimero aus, da, aus Wiener Neustadt samt den Herrn Babler und der Frau Meindl-Reisinger? Das machen wir gleich wie der Lindner und der Scholz. Das müssen wir auch noch unbedingt probieren. Das ist ganz geil, was wir da machen. Und daher sage ich dir eines.
Es kommt eine rot-grün-pinke Koalition.
Es ist eine Dreierkoalition am Ende. Es ist das ausgedrückte Elend. Schau dir die drei Personen an. Auch die Optikwelt mit. Das ist ja Elend. Das ist ja jämmerlich, sage ich da. Ich bin ja froh, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Sind wir froh. Das stinkt ja vor Verwesung.
Da muss ich mich leider komplett anschließen. Diese Neuauflage dieser entsetzlichen Dreierkoalition.
Wenn es um die FPÖ geht, immer.
Ja. Nein, aber das ist wirklich etwas, was ich sagen muss, wie Österreich da die nächsten 5 Jahre überstehen kann, erschließt sich mir nicht, weil Andreas Babler mit diesem Marxistenkreis, den er um sich in der SPÖ geschart hat, der ist ja nicht weg, der ist ja noch immer da. Gut, Karl Nehammer ist nicht mehr da, dafür ist Christian Stocker da, da gibt es aber keine große Richtungsänderung, beziehungsweise es hat eine gegeben, um 180 Grad. Jetzt haben wir noch einmal 180 Grad. Jetzt hat sich der Kreis wieder geschlossen. Aber es ist einfach eine Verliererkoalition. Und die Vorbehalte, die wir immer hatten, dass man da inhaltlich nicht zusammenfinden kann, die bestehen ja nach wie vor. Das hat sich ja alles nicht in Luft aufgelöst. Jetzt hat man 99 Tage lang verhandelt, ist draufgekommen, mit Andreas Babler geht es einfach nicht. Und die Neos haben geschrien und haben einen Blog veröffentlicht, wie furchtbar der Mann ist. Und die ÖVP hat gesagt, der ist cholerisch und verrückt. Und das geht alles nicht. So, jetzt sitzt man mit dem wieder dort und 3 Wochen später ist er offenbar eh ganz nett und man wird sich da schon finden. Also ich finde das ehrlich gesagt wirklich zu verzweifeln und es erzeugt einen gewissen Frust.
Aber wären Neuwahlen jetzt besser?
Ja, selbstverständlich wären Neuwahlen besser. Und die ÖVP hat ja auch die Möglichkeit, zu Neuwahlen zu kommen. Sie müssten ja nur, ich nehme an, das wird die FPÖ machen, mit der FPÖ gemeinsam einem Neuwahlantrag zustimmen. Das heißt, die müssen ja nicht in diese Koalition. Und es ist so elend, wenn man sieht, dass das einmal gescheitert ist, Kaiser hat man sich fast 100 Tage lang bemüht, dann hat man den Herrn Babler beschimpft und dann 3 Wochen später, weil man das Innenministerium nicht bekommen hat, setzt man sich hin und macht das Gleiche noch einmal.
Ja, gut, aber du bist Insiderin der ÖVP, du hast ja dort einmal gearbeitet. Ja. Warum ist das Innenministerium, weil das fragen mich jetzt zunehmend Leute, für die ÖVP so extrem wichtig, dass sie auf Finanzministerium, auf Justizministerium, auf
Infrastrukturministerium verschiedensten Theorien, wenn man natürlich sagt, dort gab es sicher einige, keine Ahnung, Dinge, die, von denen man nicht möchte, dass sie publik
man
werden. Das kann
sagt nur, auch Leichen
im Keller. Ja, das, Postenbesetzungen etc., ich weiß es nicht. Ich verstehe aber auch nicht, warum sich Herbert Kickl so auf dieses Innenministerium versteift hat.
Naja, weil er illegale Asylbewerber abschiebt.
Aber Gerald, eins muss man schon sagen. Naja. Wir wissen ja, dass in Österreich sozusagen die Beamtenstruktur sehr massiv ist und auch ex lege, weil man ja den politischen Einfluss immer minimieren wollte auf die Beamtenstruktur, nicht leicht austauschbar ist. Also du kannst eigentlich einen Sektionschef aus, der macht was ganz Arges und sogar dann ist es fast unmöglich, kaum austauschen. Das heißt, dieses Innenministerium ist für jeden anderen als für die ÖVP sowieso nicht steuerbar, weil die Sektionschefs bleiben, die Gruppenleiter bleiben, die Abteilungsleiter bleiben und bis du die weg hast, hast du einen Zyklus von fast 5 Jahren. Das heißt, du kannst als Minister, und ich glaube, diese Erfahrung hat ja auch Herbert Kickl schon einmal gemacht, hast du dort nicht viel Spielraum, warum man sich so auf dieses Ministerium versteift.
Ich darf dir jetzt eines sagen. Einer der Gründe für das Innenministerium ist folgender. Ich erlebe es selbst, weil ich sehr viele Anrufe von Polizisten bekomme. Und das ist jetzt keine Propaganda. Aus der Steiermark liegen in der Wiener Polizei im Innenministerium 4.000, 5.000 Versetzungsgesuche von Menschen, die seit 10, 15 Jahren in Wien ihren Dienst versehen und zurück in ihre Heimatbezirke, Orte oder wenigstens in ihr Heimatbundesland wollen. Wenn du kein ÖVPler bist, hast du keine Chance, zurückversetzt zu werden. Wenn du beim ÖAB bist, wirst du Revierinspektor, Bezirksinspektor, Landes, alles wirst du, wenn du bei der ÖVP bist. Das heißt, das ist ein Apparat mit 40.000 Planstellen. So, und diese 40.000 Planstellen wären von der ÖVP mit beinharter Parteipolitik infiltriert. Dann hast du dort die Geheimdienste, von denen wir wissen, seit dem BIA-Skandal, ich rede gar nicht vom BVD, ich rede vom Büro für interne Angelegenheiten, zu meiner Zeit, wie ich Abgeordneter war, dass die ÖVP die Dienste zur Bespitzelung politischer Mitbewerber verwendet hat. BIA-Skandal hat das damals geheißen. So, die ÖVP missbraucht dieses Ministerium und kann nicht ablassen. Aber weißt du, was das Schöne ist für die ÖVP ist? Jetzt verlieren sie das Außenministerium.
Ja.
So, dann verlieren sie das Justizministerium. Dann verlieren sie auch noch das Justizministerium. An die Frau Muna Dutz, da hast du, glaube ich, geschrieben, oder OE24.
Ja, ja.
Da wünsche ich ihnen viel Spaß. Ja. Die grillt dann den Rest von der ÖVP dort. Dann verlieren sie das Finanzministerium. Dann hast du auch geschrieben, das Infrastrukturministerium, geben sie auch her. Die hätten unter dem Herbert Kickl 7 Ministerien gehabt und der Herbert Kickl 5.
Ja,
jetzt am Ende werden sie da stehen wie die nackte Braut, aber Hauptsache der niederösterreichische ÖAB hat sie Innenministerium.
Naja, Familie und Jugend haben
es noch. Was noch lässiger
ist, aber
sie werden keine Asylwerber abschieben, sie werden keine illegalen Asylwerber abschieben, sie werden die Grenzen nicht schließen und sie werden die Kernkompetenz, mit der sie in den Wahlgang gegangen sind, verraten, so wie der Herr Merz in Deutschland.
Aber da gebe ich dir recht, warum die ÖVP jetzt mit dieser Ressortaufteilung, die ja offenbar doch schon relativ gesetzt sein dürfte, wieso die ÖVP mit der Ressortaufteilung, der sie jetzt zugestimmt hat, nicht in Neuwahlen geht, verstehe ich
nicht. Sie haben nicht alles hergegeben, was wesentlich ist. Aus Ihrer Sicht kriegen Sie eben Kanzleramt mit Verfassung, mit EU und mit...
Ja, mit Medien hoffentlich einmal, weil es werden Sie ja nicht auch der SPÖ geben.
Nein, die Medien sind... Du musst meine Insider lesen, liebe Eva, dann wüsstest du...
Es ist gar nicht schlecht informiert, das muss man ehrlicherweise sagen.
Die sind beim Andreas Babler im Vizekanzleramt.
Also da muss man wirklich fragen.
Aber sie kriegen aus Ihrer Sicht Sicherheitsressort, Innenministerium, Verteidigungsministerium, das dürfte Ihnen wichtig gewesen sein, die EU-Agenten dürften Ihnen wichtig gewesen sein, ein Wirtschaftsressort, das aufgewertet wird, wo Agenten
mehr
aus dem Infrastrukturministerium zurückwandern,
Lass es mich zusammenfassen, es ist ein ganz mieser Deal für die ÖVP. Warum man sowas macht, schließt sich mir nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich würde an deren Stelle einfach jetzt in Neuwahlen gehen und mich neu aufstellen, weil so kannst du nichts gewinnen und so wirst du auch in einer Regierung
nicht
gewinnen.
Wie stellst du dich neu auf?
Sie meint mit Sebastian Kurz.
Nein, ich meine es gar nicht mehr Sebastian Kurz, weil ehrlich gesagt, der hat überhaupt kein Interesse, da noch reinzugehen. Ganz sicher nicht. Er macht das ganz
jetzt nicht.
Die Partie ist mausetot.
das ist einfach.
Der Sebastian Kurz, sagen wir uns ehrlich. Der ist nicht, ich glaube, dass der Sebastian Kurz in der Wirtschaft sehr erfolgreich ist. Ich habe da jetzt die Bewertung seiner Firmen gesehen.
1,2 Milliarden Euro.
Ja, aber das muss man mal realisieren im Verkauf.
Absolut, aber muss das auch mal aufbauen in
genau von 3 Jahren. Aber der nächste Punkt ist, er ist erfolgreich in der Wirtschaft. So, hat 2 Kinder oder bekommt ein zweites Kind, ist auch ein Argument. Der dritte Punkt, aber der ist wesentlicher, ich glaube schon, dass er eitel ist. Das heißt, ihn juckt die Politik. Das
aber
heißt,
er will nicht verlieren und dann
genauso ist
verlieren.
Es. Und
will nicht verlieren.
So, was derzeit die Ampel macht, ist, kannst den Herrn Kickl auf 40% aufzublasen. Mich freut es, gut so weiter so. Andi, die Richtung stimmt, der Kurs stimmt, sollen es weiter tun wie bisher. Nur, weißt, was das Hauptproblem ist, das Land geht in der Schwierigkeit
vor die Hunde. Nein, das Land geht vor die Hunde. Und wenn man sich wirklich anschaut, den Deal, den die ÖVP jetzt gemacht hat, dann muss ich ehrlicherweise sagen, bitte geht es in Neuwahlen, beziehungsweise auch mit der Deal mit der FPÖ wäre um einiges
willst,
besser gewesen.
Aber wenn du heute
schon
so ein schönes blaues Kleid anhast.
Das ist nur, weil es mir steht, mit den Haaren.
Ja, genau, und auch zu deinen Augen. Aber habe ich schon beobachtet. Aber was anderes, ich kann dir eine Parteimitgliedschaft bei der FPÖ organisieren, wenn du willst.
Oh Gott, okay, also das ist jetzt das passende Ende oder das unpassende Ende.
Das würde ich jetzt einmal ablehnen, aber schauen wir mal.
Aber du kommst sicher noch drauf zurück.
Ich liebe eigentlich noch mit den Kommunisten.
Freundschaft, Genosse.
Danke, Gerald Groß, danke, Eva Schütz. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem Duell Robert Miesig gegen Ursula Stenzel weiter. Und da geht es natürlich auch um die Deutschlandwahl, aber auch, wie diese Koalition aus Schwarz, Rot und Pink eigentlich konkret ausschauen soll, ob es noch Überraschungen geben könnte und was die NEOS jetzt eigentlich bei ihrer Mitgliederversammlung machen werden. Bleiben Sie dran.